Bloggers, unheilbar gesprächig. Oh je, ein Podcast. Yeah! Mit Marco, mit Melvin und mit dem Wort folgt nun sofort.
Hallo zusammen, hallo Welt und vor allem auch hallo Melvin. Wir haben uns wieder zusammengefunden. Hat jetzt ein paar Tage gedauert. Du hast eine Situation erlebt, über die du gerne sprechen wolltest. Und ich teile deine Meinung, dass das besprechenswert ist und wahrscheinlich auch nicht nur in Form eines Podcasts, sondern die Thematik wird wohl immer wieder aufkommen, ob genauso kristallisiert wie in dieser Form oder mal angeschnitten und nebenbei erwähnt. Aber du wirst uns mit Sicherheit gleich auch berichten, warum dieses Thema für dich so wichtig ist und warum andere Menschen sich zumindest auch mal mit diesem Thema beschäftigen sollten. Du hast mich gestern angerufen. Ich war auf der Arbeit, beziehungsweise du hast mich nicht angerufen, du hast mir geschrieben. Ich war auf der Arbeit, es war gegen Mittag und du berichtest mir von einer Situation, die dich in Wallung gebracht hat. Was ist geschehen?
Ja, hi Marco und hi Rest der Welt. Schön, dass wir wieder on air sein können. Das Thema Spiritualität ist natürlich groß und komplex. Allerdings möchte ich zunächst auf die Begebenheit gestern eingehen. Es war ein Gespräch, in dem es um neue religiöse Bewegungen, Vulgo-Sekten ging und meine Mutter mich fragte, ob die Hare Krishnas zur Osho-Bewegung gehören würden, also zu den sogenannten Neo-Sanyasins, und dann ansprach, dass dieselben ja sehr offensiv durch Innenstädte gelaufen wären früher und für recht viel Geld Kokosbällchen verkauft haben. Und dadurch jetzt auch nicht das beste Bild repräsentiert haben. Und dann habe ich mich ganz schön geärgert über die Sichtweise, dass alternative Entwürfe von Menschen in der Regel auf das Sektentum reduziert werden und von uns als Wohlstandsgesellschaft, der es aber nicht gut geht, die ziemlich unspirituell ist, verklärt werden. Dass da keine Wertschätzung und auch kein größeres Interesse stattfindet, dass diese Bewegungen nicht gut eingruppiert werden von den Leuten und damit ja eine schnelle, ich sag mal, Verurteilungskeule getriggert werden kann. Was ich meiner Mutter jetzt nicht vorwerfen möchte, weil sie sich nicht gut auskennt in dem Themenkomplex, allerdings auch damit zeigt, dass unsere gesellschaftliche Verarbeitung dieser Phänomene von neuen religiösen Bewegungen nicht sonderlich adäquat abläuft und dass wir in unserem Elfenbeinturm hocken und meinen, ja, wir haben wissenschaftlich vieles, wenn nicht gar fast alles erreicht, was unser Leben lebenswert macht, und unsere Gesellschaft ist versorgt, wir sind satt und wir können uns durch Konsum und durch Statussymbolik darüber hinaus sogar noch ordentlich pushen, unsere Qualität erhöhen, die Qualität am Leben zu sein, ohne dass wir wahrscheinlich wirklich am Leben sind in dem spirituellen Sinne, das heißt beteiligt sind an dem, was tatsächlich stattfindet, an dem Wunder der Welt, an dem Faszinosum, das uns jeden Tag umgibt, das wir sinnlich durchdringen und erschließen können. Stattdessen sind wir übersättigt und überfrachtet mit Konsumgütern, mit Stimulationsangeboten. Ich will diese Hare Krishna-Bewegung nicht umwerben oder hypen. Ich kenne auch nur vereinzelt Mitglieder derselben. Ich habe auch mal im Studium Berührungspunkte gehabt, aber finde das ein gutes Beispiel, um zu sehen, wie unser Bewusstsein konfiguriert ist. Und ich halte tatsächlich mehr von Aussteigerbewegungen als von unserer hiesigen Gesellschaft. Diese Leute dort fühlen sich, wenn ich denen begegne, durchbluteter an, erfüllter und sinnbehafteter. Ja, so viel dazu. Ich freue mich auf das Gespräch, Marco.
Ja, das sind ja jetzt ganz viele verschiedene Aspekte, die du angesprochen hast. Ich habe gleich mehrere Fragen dazu. Also einmal ist es vielleicht sinnig, das, was du zu dieser Bewegung jetzt beispielsweise weißt, einmal mitzuteilen. Mir sagt es nichts. Du hast gesagt, du standest mit den Leuten auch in Kontakt. Was haben die für einen Eindruck auf dich gemacht?
Also die Hare Krishna-Bewegung war vor allen Dingen in den 60er, 70er Jahren sehr aktiv und die gibt es auch immer noch. Also die tauchen oftmals in Einkaufsstraßen größerer Städte auf und verkaufen oder verteilen selbstgemachte vegane Kokosbällchen. Dafür sind sie zumindest sehr bekannt. Und es geht darum, dass vor allen Dingen ein Mantra von der Gemeinschaft innerlich und äußerlich gesungen wird. Und das geht dann so. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Und mit diesem Mantra sozusagen, also die Hinwendung zu der Gottheit Krishna, vollzogen wird. Die steht für den Tanz und für die Lebensfreude, also auch damit auch zum Spielerischen, zum Erlebnisreichtum dieser Existenz. Und das hat so was Beschwingendes, ist klar. Wir wissen, dass die Vibrationen durch Gesang im Körper schon einiges auslösen. Dazu dann eben noch kollektiv, da entsteht ein Klangteppich. Und dann noch mit dieser Idee einer frohlockenden, bunten und lustigen Gottheit dadurch zu adressieren, hat das auch eine entsprechende Wirkung. Und die Leute leben tatsächlich auch auf sehr engem Raum zusammen und haben ganz viele Rituale jeden Tag, die helfen sollen, einfach eine Struktur zu erzeugen. Es gibt ein sehr intensives Miteinander. Und natürlich ist auch der Anspruch zu wachsen und neue Leute zu inspirieren. Es gibt vor allen Dingen sehr viele Zugänge aus, ja, ich sag mal, Milieus von Drogenabhängigen oder Kleinkriminellen oder so, die dadurch die Chance hatten, das Ganze mal zu transformieren und sich eine andere Sinnhaftigkeit zu erschließen als den Rausch. Und dadurch, dass wir Sektenbeauftragte haben und auch Beobachter solcher neuen religiösen Phänomene, wurde die Hare Krishna-Bewegung schnell etikettiert als eine neuzeitliche Sekte, weil einfach Leute herausgetrennt werden aus ihrem bürgerlichen Alltag, aus der Rolle eines Gesellschaftsteilnehmers. Das heißt, es wurde auch nicht mehr entsprechend gearbeitet, Familien wurden verlassen und so. Und das war natürlich dann ein Alarmsignal für Beobachter, die natürlich das Interesse haben, unsere Gesellschaft auch aufrechtzuerhalten. Ja. Und heutzutage sind sie nicht mehr so präsent. Also ich denke, dass unsere Eltern samt und sonders diese Hare Krishnas erlebt haben und getroffen haben. Ja, und ich habe in Marburg zweimal schon mich unterhalten mit jüngeren Personen, die mir Kokosbällchen gegeben haben und die mir ganz heiter erzählt haben von ihrer Erfahrung in der Bewegung, dass eben vorher sehr viel Traurigkeit, Depression, Verzweiflung, Leere und Sinnlosigkeit herrschten und dadurch das Ganze gefüllt wurde mit Sinnhaftigkeit, mit Freude, mit Tatendrang, ja, und dann auch mit dem Gedanken karmisch, also im Sinne von gute Taten für gute Wirkungen von Seiten des Universums zu gestalten.
Ja. Wenn du das so erzählst, dann gehen auch in mir gleich mehrere Prozesse vor. Und das ist ganz interessant. Also ich merke auch, wie stark das Narrativ in mir wirkt, was überall präsent ist. Das Narrativ beispielsweise, das mit Sekten zusammenhängt. Der Begriff Sekte unterliegt einem sehr starken Framing. Das heißt, um den Begriff der Sekte wird ein Rahmen, ein Frame gebaut, ein Narrativ gebaut, das immer wieder wiederholt ein Bild des Begriffes zeichnet, das man schwer noch herausbekommt. Kurzes Beispiel: Nach dem 11. September war in Medien dauerpräsentes Thema islamischer Fundamentalismus und Anschläge. Und ich bin damals mit meiner damaligen Freundin nach Rom geflogen und da war auch ein muslimischer Mitreisender an Bord, der traditionell gekleidet mit langem Bart im Flugzeug saß und unwillkürlich kam in mir der Gedanke auf, oh mein Gott, der übernimmt gleich das Flugzeug und stürzt uns in den Vatikan. Ich war so erschrocken über diesen Gedanken, der mir kam, dass ich wirklich perplex war von meiner eigenen Vorurteilsbehaftung und habe da die Macht des Framings gespürt. Also wenn einem immer wieder in einem gewissen Sachzusammenhang ein Narrativ dargeboten wird, wird es irgendwann so internalisiert von Individuen, dass alles, was mit diesem Begriff bezeichnet wird, direkt den Anstrich des Narrativs bekommt. Heißt, wenn wir Sekten als etwas per se recht Negatives, als hierarchische Form der Übernahme des Individuums und der Individualität, also der Ausradierung der Individualität, dieses Narrativ aufmachen und jede neu aufkommende religiöse Bewegung als Sekte bezeichnen, kommen diese Bilder auch in einem auf. Also man denkt direkt an Massensuizid, an Drogenmissbrauch, an Missbrauch von Sektenmitgliedern, sexueller, psychischer oder körperlicher Art und Weise. Und so funktioniert das Framing. Und wenn du so darüber erzählst und den Begriff der Sekte, die Bewegung auch bezeichnet wurde, verwendest, kommt auch dieser Gedanke direkt in mir. Es wird wahrscheinlich mehreren Leuten so gehen, die das jetzt vielleicht auch hören. Ihr könnt das immer selbst testen. Kam euch der Gedanke während Melvins Erzählung auf oder nicht? Ja, das ist der erste Punkt. Also es ist eine starke Stigmatisierung von Bewegungen, die ein anderes Leben führen als der Großteil der Menschen in unserer Gesellschaft. Na, da können wir auch wieder nur oder kann ich nur rekurrieren auf die in Anführungsstrichen westliche Gesellschaft, die für sich ein Narrativ aufgemacht hat. Ein Narrativ, wie ein Leben zu führen ist. Und das hängt, wie du schon erwähnt hast, sehr stark mit der Wirtschaftsordnung auch zusammen. Also, was gilt der Mensch in unserer Gesellschaft? Wird er als Geistwesen gesehen, das für sich eine Verbindung zu sich und der Welt suchen soll, um so etwas wie Glück oder Ausgeglichenheit zu erlangen? Oder ist das Individuum vielmehr ein leeres Gefäß, das konsumieren soll? Auch die Frage kann sich jeder selber stellen. Man kennt Werbeaktionen, in denen immer wieder Produkte dargestellt werden, die mit einem bestimmten Lebensstil verknüpft, in Klammern der in den Sonnenuntergang reitende, Marlboro rauchende Cowboy, der für Freiheit und ja, Draufgängertum steht. Uns wird dann immer wieder in der Werbung ein Mangelgefühl dargeboten. Also man konnte es ganz gut während der Corona-Situation in den Supermärkten jetzt auch erkennen. Der subjektive Mangel des nicht vorhandenen Toilettenpapiers wurde immer wieder über Bilder übertragen und schon ist das Bedürfnis in jedem von uns da, Toilettenpapier zu kaufen. Dafür kann niemand etwas. Das sind psychologische Muster, die in uns angelegt sind, auf die wir triggern. Das sind Impulse, die aufkommen und dann liegt es an uns, diese Impulse zu reflektieren. Auch in der letzten Folge haben wir viel über tiefenpsychologische Energien und daraus hervorgehende Impulse gesprochen. Und auch darüber gesprochen, dass diese sehr produktiv, aber auch destruktiv sein können. Und genauso läuft es auch in diesen Segmenten ab, ob es jetzt das Framing von Sekten oder Muslimen oder sonst was ist, oder ob es ein Impuls ist, der uns durch die Werbung vermittelt wird. Für mich ist die Reaktion deiner Mutter, wenn ich das so sagen darf, also ich kann sie nachvollziehen aus den Gründen, die ich genannt habe. Also das Framing funktioniert, wie du gesagt hast, wir sind auch gebrainwashed. Das heißt, die Lebensart, die Lebensweise, die uns als gebotene Lebensform innerhalb unserer Gesellschaft vorgelebt wird. Wir sollen konsumieren, wir sollen beruflichen Erfolg erlangen, wir sollen uns mit anderen in ständiger Art und Weise messen und diese überstrahlen. Aus diesem Blickwinkel heraus kann ich diese Reaktion vollständig nachvollziehen. Und als ich Sekte gehört habe, wie gesagt, diese Prozesse sind auch in mir hervorgegangen. Aber auch da liegt es dann natürlich an mir, das zu reflektieren. Die Frage ist jetzt, die ich mir stelle, also es hängt einerseits damit zusammen, ist die Lebensform, in der wir hineingeboren werden, die uns anerzogen wird, ist das eine wirklich zukunftsträchtige Form? Oder können uns solche in Anführungsstrichen sektenähnlichen religiösen Bewegungen nicht doch sehr viel beibringen und auch vielleicht einen Spiegel vorhalten? Denn auch das ist ein psychologischer Prozess, der vorgeht, da oftmals solche Bewegungen ein recht radikal anderes Leben führen als das, was man selber führt und das einem fremd wirkt, hat man direkt Berührungsängste. Man geht erstmal auf Abstand und denkt sich, ein solches Leben ist doch nicht lebenswert. Aber da spricht dann, wie ich es sagen wollte, der Homo economicus aus uns raus, der wirtschaftende Mensch, der ja durch die freie Marktwirtschaft erzogene Mensch. Aber ist dies nicht vielmehr ein Spiegel dafür, wie unindividuell wir doch alle sind? Das ist auch ein interessanter Gedanke, der mir kam. Man prägt in unserer Gesellschaft Toleranz und Individualität und vor allem individuelle Freiheit. Das sind sehr, sehr große Werte. Aber sitzt in einem IKEA-möblierten Raum, der 2 Häuser weiter wahrscheinlich genauso sein könnte. Also wie viel Individualität steht wirklich in uns? Und ist die viel individuellere Lebensweise nicht eine, sagen wir mal, spirituell basierte Lebensweise, wie sie in solchen religiösen Bewegungen vorherrscht?
Also ich muss da wirklich gestehen, dass mich dieses fette, gedeihliche Konsumentenbewusstsein dermaßen anödet und müde macht, dass natürlich auch damit zusammenhängt, dass Leute aus diesem Bewusstsein heraus Andersartiges verurteilen und mich damit auch schon oft genug verurteilt haben. Also das ist ja auch was sehr Persönliches, ja, das in mir da in Wallung gebracht wurde. Und wenn ich 100 Leute aus meinem Umfeld frage, betrachte, evaluiere, ob sie glücklich sind, dann erfahre ich in der Regel, dass dem nicht so ist. Das heißt, ja, ich kann auch empirisch davon ausgehen, dass unsere Konsumgesellschaft die Leute nicht erfüllt und dass trotzdem dieser Standpunkt herrscht. Oh Gott, ne? Sekten und die singen da rum und tanzen und haben irgendwelche Tücher um und den Schädel rasiert und da sind irgendwelche ESO-Spiris und so weiter und gebrainwashed. Das zeigt ja wirklich die Macht des Framings. Das zeigt diese Gleichschaltung, dieser Konformismus, der hier stattfindet mit Macht und der dann für Leute, die das Ganze durchschauen, die spüren, irgendwas stimmt hier nicht und irgendwas fehlt hier, da geht ja auch mehr. Und das entspricht auch nicht meiner Wesensnatur, Schulter an Schulter vor den Regalen eines Kaufhauses zu stehen oder vor den Schaufenstern und konsumieren zu wollen. Also da stoße ich schon seit so vielen Jahren immer wieder in mir und auch außerhalb auf Widerstände und bemühe mich zu schauen, was ist möglich, um das Ganze zu gesunden letztlich. Und was du sagst, dass die Bewegungen im Prinzip den Spiegel vorhalten und zeigen, es ginge auch anders. Und offenbar herrscht ja auch eine Bedürftigkeit, ein spiritueller Hunger, der mit Sicherheit in fast jedem Menschen veranlagt ist, der aber nicht gestillt werden kann, weil wir keine spirituellen Zentren in unserer Gesellschaft vorfinden. Also das, klar, die großen Weltreligionen Angebote schaffen und die Leute auch an die Hand nehmen und so weiter, steht außer Frage. Aber auch das ist ja irgendwie schon ein ganz, ganz alter Schuh und hat sowas Mottenkistenartiges, nachdem wir bereits mehrmals Säkularisierungsprozesse durchschritten haben, laizistisch geworden sind, Kirchenkritiken und so weiter en masse stattfinden, die Leute durch wissenschaftliche Erkenntnisse auf die Probe gestellt wurden, ob das alles überhaupt so stimmig ist. Und wenn aus diesen Konfliktsituationen heraus letztlich ein Homo economicus entsteht, der meint, es reiche aus, die Grundlage des Lebens durch Geld und Statussymbole zu schaffen, um dadurch auch ein erfolgreiches, erfülltes Leben zu führen, dann muss ich mir echt vor die Stirn schlagen, ja, und schreiend Reis ausnehmen, weil ich das nicht sehe. Ich sehe das Erfülltsein bei den Leuten nicht. Die sind einfach in letzter Instanz ja überfrachtet und überfüllt mit Synthetik und dadurch ist der Raum bereits vernichtet, in dem der Geist oder wie man es halt nennen möchte, sich entwickeln und bewegen kann. Wir brauchen auch eine gewisse spirituelle Bewegungsfreiheit und die findet durch diese Überfrachtung einfach nicht mehr statt. Das ist für mich eine sehr schmerzhafte Beobachtung und ich wünsche mir, dass da reflektiert wird, dass verstanden wird, solange wir uns nicht tatsächlich in eine Richtung entwickeln, wo es uns gut geht, kollektiv, solange haben wir nicht das Recht, Alternativen zu verurteilen. Natürlich waren die Hare Krishnas auch kommerziell interessiert und haben gebettelt, bis Millionenbeträge erreicht wurden. Ja, mein Gott, das ist ein Aspekt des Wirtschaftskapitalismus. Ja, und natürlich wurde auch manipuliert und hin und wieder gab es auch Missbrauchsfälle, die gibt es überall. Das ist ja nicht so, dass das irgendwie jetzt dezidiert da en masse stattfindet in solchen.
Nee, vor allem muss man sich ja auch immer die Frage stellen, also meines Erachtens oder meiner Beobachtung nach kommen diese Korruptionscharakteristika sehr häufig in allen Systemen vor, in denen auch Hierarchien vorliegen. Man kann einer solchen Bewegung dann Korruption und derartiges andichten, aber es gibt es genauso in wahrscheinlich städtischen Bundesämtern, es gibt es genauso gut in institutionalisierten Kirchen. Also das Macht korrumpiert auf eine bestimmte Art und Weise ist ja per se nicht des geistigen Fundaments anzulasten. Also auch da muss man einfach so fair sein und differenzieren. Es kann in der Politik Korruption geben, aber da sagt niemand, die Demokratie wäre an sich daran schuld.
Ja.
Aber man hat schnell den Schluss gezogen, Korruption und auch, ich sag mal, ethisch zu verurteilendes Handeln in religiösen Bewegungen ist dann die Bewegung an sich dran schuld, das geistige Fundament. Das ist natürlich schwierig, es ist ein schneller Schluss, aber wie ich finde, ein Fehlschluss, den man da ziehen würde.
Ich meine, seien wir doch mal ehrlich, nonkonforme Bewegungen sind ja auch dezidiert eine Gefahr für die Gesellschaft. Klar. Die Gesellschaft lebt ja von Konformität. Und wenn plötzlich etwas angeboten wird, das die Gesellschaft übertrumpft in der Lebensqualität, die durch diese gewährleistet wird, dann ist das eine massive Gefahr. Und Nonkonformismus gibt es ja seit jeher. Wenn es keine Nonkonformisten geben würde, dann würden wir doch immer noch in den Höhlen leben und an die Wände pinseln. Das heißt, du hast vollkommen recht. Das ist notwendig, dass sich so etwas erhebt und Pforten aufsperrt und sagt, dann kommt mal zu uns, frohlockend, und probiert das hier mal aus, um mal auch den Unterschied zu merken.
Ja, ich finde in dem Zusammenhang auch nochmal ganz interessant, da die Historizität des Ganzen innerhalb unserer westlichen Gesellschaft vielleicht mal vor Augen zu führen. Also aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass diese Entwicklung mit der Aufklärung irgendwo begonnen hat. Die Strukturen der Kirche und des feudalen Absolutismus wurden aufgebrochen. Die persönliche, subjektive Freiheit wurde propagiert, es gab Menschenrechtserklärungen, alles unfassbar wichtige Errungenschaften unserer Gesellschaft, keine Frage. Mit der, ja, wie Nietzsche sagen würde, Abtötung Gottes trat natürlich, was ich schon bereits in einer Folge als metaphysische Obdachlosigkeit bezeichnet habe, trat in das vormals Sinnhaftige, in das Sinngefüge, das religiöse Gemeinden geboten haben, trat ein Vakuum ein. Wir haben eine immer weitere Hinwendung zum subjektiven Individualismus. Wir haben ein Wirtschaftssystem, das immer mehr auf Arbeitsteilung baut. Es ist effektiver. Auch da wird eine weitere Individualisierung hervorgehoben. Das Individuum wird teilweise von der Gesellschaft entfremdet, weil es halt so individuell geworden ist. Man wird, ja, marxistisch gesagt, von dem Produkt seiner Arbeit entfremdet und man ist irgendwo ein kleines Rädchen dieser ganzen Maschinerie. Inwiefern das jetzt gesund und sinnig ist, ist eine interessante Frage und eine Frage, die wir uns stellen müssen. Sei es noch so schmerzhaft, das ganze eigene Dasein, seine eigene Geschichte, in der man lebt, zu hinterfragen. Aber jeder kennt es, glaube ich, wenn wir von uns, also ich spreche jetzt von mir, ich gehe zu meiner Arbeit hin, ich arbeite in einem DAX 30 Unternehmen, das Unternehmen ist den Anlegern verpflichtet, die Dividendenausschüttung muss stimmen, es wird gewirtschaftet mit, ich weiß gar nicht, inwiefern ich da ins Detail gehen sollte oder Probleme gekriegt. Auf jeden Fall wird gewirtschaftet mit
Whistleblower.
Ja. Es wird gewirtschaftet mit Dingen, die halt zum finanziellen und vielleicht auch persönlichen Nachteil anderer Menschen geschehen. Das ist überall so, sei es jetzt in der Waffenindustrie, wo es ganz deutlich ist, es werden Waffen hergestellt, um sie zu verkaufen und unmittelbar werden mit diesen Waffen halt Menschen umgebracht. Extremes Beispiel, aber für den Profit wird halt über Leichen gegangen. Jeder kennt, glaube ich, auch das Gefühl, wenn wir innerhalb unseres Konsums ein Objekt erlangen, auf das wir vielleicht auch lange hingespart haben, entsteht, nachdem wir es besitzen, ein gewisses Loch. Wir haben unsere Sehnsucht befriedigt, aber die Sehnsucht ist immer noch da. Also Schopenhauer würde sagen, der Wille, der kann nicht gesättigt werden. Er wird immer wieder ein Sehnsuchtsverlangen in einem hervorrufen. Und ich glaube, das kann man auch wirklich ganz gut an sich selbst erproben. Jeder wird mal auf dem Fahrrad oder sonst was gespart haben und man wird mit Sicherheit auch Freude an diesen Sachen haben, aber diese Freude verblasst. Und ist das nicht dann wirklich ein Krankheitssymptom, wenn wir unser Leben auf Konsumgüter hin ausrichten, die uns über die lange Frist nicht wirklich glücklich stimmen können? Sie können für Momente Freude bringen, keine Frage. Ich selbst ergehe mich auch in Zerstreuung an der PlayStation beispielsweise. Ist per se ja auch nichts Verurteilenswertes, aber vielleicht sollten wir eine Hinwendung zu uns selbst vollführen, die uns ein Fundament bieten, auf dessen Grundlage wir eventuell auch Konsumgüter verwenden können. Ich weiß nicht per se, wie leicht oder einfach wir jetzt sagen sollten, wir schmeißen das System um. Ja, mit Revolution und so weiter und so fort. Das ist tagesformabhängig. Manchmal bin ich Revoluzer, manchmal Reformer. Das ist immer unterschiedlich. Da habe ich selbst noch nicht für mich so mein eigenes Zukunftsdenken herausgebildet. Aber es ist mit Sicherheit fast schon notwendig, ein Verhältnis zu seinem eigenen Selbst zu finden. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie definieren wir unser eigenes Selbst? Wenn wir Materialisten sind, dann ist unser Selbst unser Körper. Und geistige Prozesse, die wir meinen, die in uns laufen, sind ja Illusionen, die unser Gehirn schafft. Ich bin kein Naturalist und du mit Sicherheit auch nicht. Wir beide erkennen geistige Formen als Wirklichkeiten an. Und dann sind wir halt beim Thema Spiritualismus. Also ich würde gerne einmal Spiritualismus ganz kurz definieren aus einem philosophischen Wörterbuch heraus. Spiritualismus kommt vom lateinischen Spiritus, was Hauch bzw. Geist bedeutet. Es ist eine philosophische Lehre, nach der die Wirklichkeit ihrem Wesen oder ihrer Herkunft nach Geist ist. Der Begriff stammt aus dem 17. Jahrhundert und bezeichnet eine Gegenposition zum Materialismus und Positivismus. Als metaphysischer Spiritualismus wird das Geistwesen der Welt behauptet, das entweder aus einer einzigen geistigen Substanz, wie im deutschen Idealismus, beispielsweise im Weltgeist bei Hegel, besteht oder pluralistisch als Welt aus vielen einzelnen geistigen Substanzen, wie in Leibniz' Monadenlehre, verstanden wird. Der psychologische Spiritualismus gesteht nur der menschlichen Seele die Qualität als Geistwesen zu, historisch zuerst bei Descartes, später bei Berkeley und Maine de Biran. Was ich damit sagen will: Spiritualismus kann natürlich einmal kollektiv aufgefasst werden, dass die Welt ein Geistwesen in sich trägt, in einer göttlichen Form und auch individuell der Mensch. Und wir haben in der letzten Folge auch schon das Thema angeschnitten. Die Männlichkeitsarchetypen per se sind auch etwas Spirituelles. Sie sind etwas Geistiges, psychologisch Geistiges, was aber Einfluss auf uns hat. Und da wären wir wieder bei dem Punkt, wie stehen wir unserer eigenen Spiritualität gegenüber? Was können wir da tun? Welche Erfahrungen hast du da gesammelt?
Also wir stehen unserer eigenen Spiritualität sehr verschlossen gegenüber, wenn ich jetzt mal von uns als Wirtschaftsnation sprechen darf. Ich habe das Gefühl, es findet dahingehend ein kollektiver Schlaf statt, weil das etwas ist, das für uns nicht näher definierbar zu sein scheint und auch geistig nicht greifbar. Und dann findet lieber eine Abkehr statt, eine Abwendung hin zu dem, was uns nicht durch die Hände rinnt, ja, zu dem stofflichen, materiellen. Der Rest wird dann sozusagen der Naturwissenschaft überantwortet. Für mich hat Spiritualität schon früh eine Rolle gespielt, weil ich verstehen wollte oder auch ersuchen wollte, was das Transzendente sozusagen ist. Was ist das hinter den Dingen Liegende? Was ist das über den Dingen Liegende und auch darunter sich Befindende? Was ist hinter dem Tellerrand, dem berühmten? Und ich habe mich lange Zeit sehr stark inspirieren lassen durch Mystiker und habe Meister Eckhart gelesen, Jakob Böhme, Johannes Tauler, habe dort Begriffe wie den Abgrund der Überwesenheit gelesen, die Urseele und die göttliche Wüste und habe aus diesen Begriffen mir irgendwas zusammengeschustert und habe geglaubt, ich bin dann spirituell, wenn ich auch spirituell in Anführungszeichen praktiziere, das heißt bete oder kontempliere oder Yoga mache. Und habe dann tatsächlich etwas etabliert, das die Psychologie als Spiritual Bypassing definiert. Das heißt, ich habe versucht, die komplette Welt durch eine Brille der spirituellen Auslegung betrachtet. Alles hat für mich so einen metaphysischen Überbau bekommen und war für mich rational nicht mehr unbedingt erklärbar. Und darin habe ich mich ganz schön verloren. Und als ich diesen Begriff Spiritual Bypassing zum ersten Mal hörte, bin ich aus allen Wolken gefallen. Die Frau, die mir das in Freiburg war, das, da habe ich auch 3 Stunden lang Interview geben dürfen zu meinen Erfahrungen. Frau Dr. Hofmann hat mir erklärt, man könne sich zur Orientierung des Kruzifix vorstellen, das sich ja aus 2 Linien, die sich in der Mitte treffen, zusammensetzt und diese Mittigkeit letztlich die Ausrichtung des Einzelwesens im optimalen Sinne darstellt. Und jede Linie, also die senkrechte wie auch die waagerechte, repräsentiert eine, ich sag mal, Bewusstseinsebene. Die eine ist die stoffliche und die andere die nicht stoffliche. Und wenn ich den ganzen Tag auf der stofflichen bin, dann vernachlässige ich die nicht stoffliche und werde ein klassischer Materialist, Naturalist, nenn es wie du willst. Und wenn ich den ganzen Tag auf der nichtstofflichen, auf der feinschwingenden oder metaphysischen stattfinde, dann vernachlässige ich die stoffliche und werde wahrscheinlich ein Esoteriker, der den Bezug zum Eigentlichen auch verliert. Also die Idee ist wirklich in der Mitte sich auszupendeln, ja, ein gesundes Miteinander, also das beide Bereiche einschließt, zu kultivieren. Und dann habe ich weiterhin auch verstanden, dass Spiritualität eben nicht meint, den ganzen Tag zu meditieren, zu chanten, zu beten und Co., sondern dass Spiritualität im eigentlichen Sinne meint, das zu leben, was gerade stattfindet. Das So-Sein, also dass ich in dem Moment, wo ich was tue, zum Tun selbst werde. In dem Moment, wo ich sinnlich etwas wahrnehme, ganz und gar diese Sinnhaftigkeit lebe und da hineingehe und mich nicht ständig woanders hintreibe. Dieses woanders hintreiben ist ja auch so eine sehr, sehr weit verbreitete geistige Erkrankung unserer modernen Welt. Und wenn ich jetzt, na, sagen wir mal, beim Sex ganz und gar im tantrischen Sinne zum Akt selbst werde, bin ich im höchsten Maße spirituell, genauso wie wenn ich als Maler ein Gemälde anfertige und jeder Pinselstrich mit vollem Bewusstsein ausgeführt wird. Das ist genauso spirituell, als würde ich den ganzen Tag den Rosenkranz runterbeten.
Also man kann in diesem Sinne dann sagen, wenn Körper, Geist und Handlung auf einer Welle sind, gleichsam schwingen und tätig sind, ist das ein spiritueller Akt.
Ganz genau.
Das ist interessant. Wir haben gestern in unserem Telefonat kurz darüber gesprochen, dass diese Art des So-Seins auch überhaupt keine Anwendung in irgendeiner Form in unserer Erziehung findet. Also wenn es nicht im Elternhaus in irgendeiner Form präsent ist, dann wird es uns in der Schule und in der Universität mit Sicherheit nicht gezeigt. Mir ist ein Beispiel aus meiner eigenen Schullaufbahn eingefallen, was dem irgendwie nahe kam. Also sowieso in der Schule im klassischen Bewertungssystem, wer hat denn da die Ruhe und die Muße, Literatur beispielsweise zu leben? Nicht nur zu lesen, sondern zu erleben, weil es der Gedanke immer wieder kommt, gleich ist Mathematik dran, beziehungsweise, oh mein Gott, ich verstehe das nicht, ich muss eine gute Note erlangen. Man hat nie diese geistig-körperliche Ausgeglichenheit, die man benötigen würde, um auch die Inhalte, die tatsächlich in der Schule einen solchen Zustand hervorrufen können. Wahrscheinlich kann es auch ein mathematischer Beweis genauso gut machen wie ein Sexualakt. Auch in diesem Moment kann der Mensch ganz so sein.
Ja.
Aber in dieser Schulform ist die Möglichkeit gar nicht da. Und ich habe einen Punkt in meiner Schullaufbahn gehabt, an dem ich das in entferntester Weise sagen würde, dass das so sein Teil war. Und zwar war es in der Grundschule, in der die Notenvergabe noch nicht so in dieser Form stattgefunden hat, war es im Religionsunterricht. Mein damaliger Religionslehrer und auch der Schulleiter dieser Schule hat uns ganz einfach Mandalas zeichnen lassen. Über die ganze Stunde lang. Und man hat, als man später darüber reflektiert hat, oftmals einfach nur seinen Unwillen darin identifiziert, Unterricht zu begehen. Frontalunterricht, auch das wieder eine, ja, Form, die diesem ganzen So-Sein abträglich ist, weil uns jemand einfach nur voll ballert mit irgendwelchen Worten. Auch da ist wahrscheinlich die Zerstreuung viel mehr da als das Einssein. Aber was ich damit sagen will, im Zeichnen der Mandalas habe ich einen Frieden und eine tiefe Einkehr in mich selbst erlebt, die wirklich bezeichnend war. Und auch das kann ich jetzt erst im späteren im Retrospektiv erst richtig begreifen und auch artikulieren und in diesem Sinne wertschätzen. Mhm. Man war in dem Moment Form und Farbe. Und es war schön.
Ich kenne diese Erfahrung jetzt nicht aus meiner Schulzeit, aber ich zeichne selber sehr gerne. Und da komme ich auch sehr stark bei mir selbst an. Und was mir gerade noch so einfällt, wenn wir schon beim Thema Spiritualität in diesem Sinne sind, dann würde ich doch glatt sagen, dass fast die komplette Kindheit aus einem sehr spirituellen Akt besteht. Das Kind ist sinnlich in der Regel mit allen Sinnen dabei und tastet die Welt ab, erkundet sie, ist neugierig, hat die Augen geöffnet, ist also nicht in diesem kollektiven metaphysischen Schlaf im weitesten Sinne gefangen und erfährt aber dann irgendwann durch die Pubertät eine tiefe Beunruhigung, die durch solche Muster wie in Konkurrenz gehen, um das Weibchen buhlen und wie auch immer, natürlich durch unsere Gesellschaft nochmal verstärkt wird, weil wir eine leistungsorientierte Gesellschaft sind und ständig auch framen, dass es wichtig ist, über den anderen hinaus zu schießen und sich am besten zu positionieren mit sehr starken Attributen und zu erheben, um dann erfolgreich werden zu können. Und ich habe das Gefühl, das ist auch so ein Grund, warum das verlustig geht, was eigentlich natürlicherweise in uns veranlagt sein sollte, das so sein, ja, dass sich auch hier in den jeweiligen Momenten aufhalten können, ohne ausbrechen zu wollen, ohne hinweggetrieben zu werden.
Dabei kommt mir jetzt ein interessanter Gedanke. Unsere Gesellschaft dichtet ja immer jedem Einzelnen an, dass er die beste Version seiner selbst sein soll. Das aber natürlich nur im Kontext des Systems an sich. Also die beste Version seiner selbst kann natürlich auch ein Mitglied der Hare Krishna sein.
Na, ganz klar.
Aber diese Version meint dieses Mantra nicht. Das Mantra sagt wahrscheinlich eher aus, die beste Version seiner selbst in einem Sinne von erfolgreicher CEO.
Ja.
Das ist der Erfolg.
Also solche Versionen werden ja kategorisch ausgegrenzt, ausgeklammert. Also die werden gar nicht berücksichtigt in dem Kanon an Versionen, die gesellschaftskonform sind, weil das ja nicht mehr im Leistungskontext geschieht. Also ja. Die Leute unterstützen ja sozusagen die Konfiguration unserer Gesellschaft.
Genau. Was ich damit noch sagen wollte, auch innerhalb der Aufnahme unserer Podcasts bin ich in den Momenten, wenn ich es mir im Nachhinein anhöre, für mich am besten und am klarsten und am inspirierendsten, wenn ich in der Aufnahme merke, die Worte kommen aus mir heraus. Ich brauche gar nicht viel dafür tun. Ich brauche gar nicht viel nachdenken. Dieser Prozess des Nachdenkens ist im Vorhinein und im Nachhinein da. Die Worte sind natürlich innerhalb meiner geistigen Aktivität, formen die sich in mir. Aber in den Momenten, in denen es einfach fließt, und das bemerken auch viele Künstler, in den Momenten, in denen das Bewusstsein nicht da ist, in dem man nicht jedes Wort lenkt, den Pinselstrich bewusst lenkt, sondern einfach das unbewusst Geistige, das Kreative herauslässt, in den Momenten kommt man in so ein Flow-Erlebnis, das Ich wird ausgeschaltet, man dissoziiert quasi, man macht einfach nur. Und das sind die Momente, in denen man an sich ein großes Glückempfinden verspürt und das Ergebnis am Ende auch so viel besser ist, als wenn es zwanghaft irgendwelchen Marktlogikmechanismen unterworfen ist. Ich merke das auch auf der Arbeit. Also jedes, ne, wenn ich da jedes Wort nach bestimmten vorgegebenen Weisen ersetzen muss, dann entsteht eine Entzweiung in mir und entsteht auch kein gutes Ergebnis nach meinem Empfinden. Wenn ich selbst formulieren würde und die Sachen eigenständig machen würde, bin ich viel zufriedener mit der Tätigkeit und dem Ergebnis. Und das ist ein Punkt, den man mit Sicherheit jeder auf irgendeine Art und Weise in seinem Leben schon mal erfahren hat. Und wenn man die Empfindung hat, dass dies erstrebenswert ist, warum sollte man diese Sachen zur Ausnahme machen, wenn man sie kultivieren kann und zur Regel und zum Alltag erheben kann?
Übrigens ist meine Erfahrung, dass dieser Flow, dieses geführt werden durch was auch immer, ich will das jetzt nicht beziffern, erlernbar ist. Und dazu hat Julia Cameron ein sehr wichtiges Buch geschrieben, das ich jetzt einfach mal an der Stelle empfehlen möchte, weil das auch ein spirituelles Werk ist, und zwar Der Weg des Künstlers. Und da gibt sie in einem 12-Wochen-Programm sehr klare Anweisungen, wie wir Zugang zu unserer Kreativität freischalten. Und das wichtigste Element, das ich auch schon seit Jahren betreibe und unbedingt jeder Hörerin und jedem Hörer empfehlen möchte, sind die sogenannten Morgenseiten. Du kennst das, Marco. Wir nehmen 3 leere Blätter Papier und einen Stift zur Hand, nach dem Aufstehen bestenfalls, und dann schreiben wir einfach drauf los und ohne darüber nachzudenken. Das, was gerade kommt, wird niedergeschrieben. Und wenn da nichts kommt, dann schreiben wir halt Leere, Leere, nichts, nichts.
Mhm.
Und das Krasse daran ist, dass bei jedem, den ich kenne, der das macht, irgendwann die innere Stimme aufwacht und mehr oder weniger vorgibt, was zu schreiben ist. Die faszinierendsten Gedichte, die faszinierendsten Gedanken habe ich in diesen Morgenseiten niedergefasst. Und so verrückt das klingt, kann ich bis heute nicht mit hundertprozentiger Klarheit sagen, dass das meine, ich sag mal, Melvin-typischen Gedankenformulierungen waren, sondern dass da irgendwas durch mich hindurch gewirkt hat. So fühlt sich das an, so fühlte sich das an.
Ja. Ja, ein ähnliches Handwerksbuch habe ich auch von Dorothea Brande. Schriftsteller werden heißt das Buch. Und auch das ist eigentlich eher ein Handbuch dazu, sich selbst in Situationen zu bringen, indem man dieses kreativ Unbewusste bewusst anzapfen kann. Also quasi den Flaschenhals öffnen und fließen lassen.
Genau. Sich entkorken.
Ja.
Wir sind irgendwie durchaus verkorkt. Ja, da dringt nicht viel durch ansonsten.
Ja.
Aber ich bin da voll bei dir. Also auch für mich ist die Erfahrung in diesem Podcast, in einen Zustand zu kommen, wo ich nicht mehr unbedingt mich innerlich verrenken muss, um dann günstige Aussagen zu treffen, der ist himmlisch. Und den erreiche ich auch bisweilen. Und dann brauche ich gar nicht viel zu machen. Es wird für mich gemacht auf eine Art und Weise. Das ist ganz, ganz spannend, ja.
Ja, da habe ich auch noch einen Nachtrag zu dem Thema der letzten Podcast-Aufnahme. Ich wusste das nicht. Die Autoren haben dargestellt, dass die Römer ihren Geburtstag an sich nicht so gefeiert haben, sondern den Tag der Geburt gab es bestimmte Geister, die quasi wie ein Sternzeichen diesen Tag eingenommen haben, und die Geister an sich wurden gefeiert an dem Tag. Diese unbewussten Kräfte, die in uns vollführt werden, die wurden an diesen Tagen gefeiert. Auch da ist halt wieder dieses Hinwenden zum, man ist manchmal einfach passiver Spielball, und in diesen Momenten ist das Glücksempfinden am größten. Und das fand ich, also habe ich alte Geschichte mit Schwerpunkt in meinem Geschichtsstudium studiert, und vor allem die römische habe ich noch nie gehört. Habe ich auch bis jetzt nicht recherchiert, ob das Fake News sind oder der Wahrheit entspricht. Ist per se aber auch unerheblich, weil es als Anekdote so gut funktioniert. Mhm. Und dieses Empfinden habe ich auch. Und glücklicherweise sind die Abstände solcher Phasen immer kürzer. Ich nehme mich auch nicht mehr so ernst. Und auch das ist wichtig, das eigene Ego auch als das, was es ist, einordnen zu können. Es ist ein, ja, egoistisches Wesen in uns, was immer Geltung haben möchte, aber selten der Quell von wirklich schönen, guten, freudigen Dingen ist. Mhm. Und dieses Hinwenden zum sich auch mal treiben lassen, das ist etwas, was man lernen muss, aber was Schönes bewirkt.
Absolut. Ich finde, das sind gute Abschlussworte gewesen. Jetzt haben wir auch schon einiges erzählt und besprochen. Meine Wallungen sind abgekühlt. Es tat gut, nochmal diesen Raum dafür zu haben, mich damit auszubreiten und zu zeigen. Also danke, dass du mir das ermöglichst, Marco. Danke, dass wir diesen Podcast zusammen gestalten können. Ich freue mich immer wieder, dass das so gut läuft, dass wir so respektvoll miteinander umgehen, dass wir uns gegenseitig den Ball hin und her spielen, befruchten und inspirieren. Ja, und bin gespannt, was da noch alles kommen mag. Mein Traum ist ja durchaus aufzuwachen, und in dem Sinne.
Vielleicht sollten wir uns dann der geistige Wecker nennen oder so. Nicht mehr sowas.
Geistige Wecker, ja, irgendwie sowas. Ne, also das hat auch natürlich so einen Beigeschmack. Ich will auf keinen Fall, dass wir uns hier gurufizieren oder so.
Nein.
Vielleicht ein bisschen hin und wieder.
Ja, ich glaube, wir verbinden einige Aspekte zusammen, die ein wirklich schönes und rundes Ergebnis hervorbringen. Ja, in dem Sinne, ich glaube, die Beweihräucherung, die Selbstbeweihräucherung soll auch jetzt genug sein. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, wann auch immer ihr das hört. Ich wünsche dir, Melvin, ein wunderschön langes Wochenende. In diesen Tagen unterscheiden sich Wochenenden wahrscheinlich weniger von Wochentagen. Und auch das sei noch einmal gesagt, wenn ihr euch in der Form der Quarantäne, soweit ihr euch in dieser befindet, sagen könnt, ich drehe hier nicht durch, weil mir Dinge fehlen, wie shoppen gehen und so, dann habt ihr einige Dinge doch meiner Meinung nach richtig gemacht. Ich kenne genug Leute, die gerade am Durchdrehen sind, auf Grundlage von fehlenden Dingen, die ja wirklich eigentlich egal sind.
Ich möchte jetzt doch noch, weil ja heute Tag der Arbeit ist, ein Zitat von Karl Marx bringen. Die Klasse, welche die herrschende materielle Macht der Gesellschaft ist, ist zugleich ihre herrschende geistige Macht. Irgendwie passt das doch. In dem Sinne,
Macht's gut.
macht's gut, gehabt euch wohl, adieu.
Ciao.